In der vergangenen Woche war ich für ein Seminar in Kassel. Und als ich mich da am ersten Abend zurückgezogen habe, weil ich diese Predigt schreiben wollte, da kam mein Zimmerkollege rein und hat mich gefragt, worüber denn meine Predigt gehen würde. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass ich über das letzte Kapitel des Buches Prediger predigen würde, war der total begeistert. Er hat mir erzählt, dass er sich in seiner Studienzeit mit einigen Kommilitonen immer wieder nachts heimlich irgendwo auf dem Campus getroffen hat, um das Buch Prediger gemeinsam zu lesen. Sie haben sich tatsächlich Club der Toten Prediger genannt. Und so ein Treffen lief in etwa wie folgt ab. Sie haben sich Alkohol besorgt. Dann haben sie sich eine passende Bibelübersetzung rausgesucht und nicht irgendwie sowas. Uiuiui. Ja. Haben sie eine passende Bibelübersetzung ausgesucht und nicht irgendwie sowas standardmäßiges Luther, Hoffnung für alle, was wir so lesen, sondern Schwedisch oder Plattdeutsch und so weiter. Und dann haben sie das ganze Buch Prediger gelesen und immer, wenn es in einem Vers hieß, alles ist bedeutungslos, mussten sie trinken. Und dieser Satz kommt in diesem Buch häufig vor. Und mein Zimmernachbar meinte zu mir, trotz allem, in dieser Zeit habe ich zum ersten Mal verstanden, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Und das habe ich mir dann, die Vorlage habe ich dann aufgenommen und habe dann tatsächlich das Buch mal komplett durchgelesen. Und dann endete der Abend tatsächlich bei einer Flasche Whisky mit meinem Zimmerkollegen und ich habe an diesem Abend dann doch nicht mehr meine Predigt geschrieben. Was ein Glück, denke ich. Aber tatsächlich hatte ich danach den Eindruck, ich habe das Buch jetzt ein bisschen besser verstanden. Das Buch Prediger ist in der Tat ganz schön knifflig, auch im nüchternen Zustand. Und wenn du gerade gar keine Ahnung hast, worum es da eigentlich geht, dann will ich dir ganz kurz mal einen Überblick geben. Das Buch Prediger gehört in der Bibel zu der sogenannten Weisheitsliteratur. Das sind also Schriften, die in erster Linie keine Geschichten erzählen, es sind auch keine Briefe oder prophetischen Texte, es sind auch keine Lieder. Es ist eine Sammlung von Gedanken, die eine Brücke schlagen zwischen unserem praktischen Leben hier in dieser Welt und dem Gedanken der unsichtbaren Welt Gottes. Und bei dem Namen Prediger könnte man ja denken, das ist halt so eine Predigtsammlung, quasi so Gottes Kopiervorlage für eine gute Sonntagspredigt, ist aber nicht so. Das Wort, das im Hebräischen hier steht, ist Kohelet und bezeichnet eine Person, die eine Versammlung leitet. Und es war zu diesem Zeitpunkt nicht in erster Linie eine gottesdienstliche Versammlung, sondern man könnte sagen, eine geistlich-philosophische. Da sind also Leute zusammengekommen und haben einem Kohelet, einem meist älteren, weisen Menschen, zugehört, was der so Kluges über das Leben zu sagen hat. Und genau das ist der Inhalt von diesem Buch. Und spannend ist noch, dass die Vermutung nahelegt, dass der Kohelet dieses Buches König Salomo war, also der Sohn und Nachfolger von König David, der über ganz Israel geherrscht hat. Und die Person Salomo an sich ist schon relativ komplex. Auf der einen Seite ist er ein Mensch, der von Jugend an nach Weisheit strebt und in diesem Bereich von Gott auch über die Maßen beschenkt wird. Von daher ist es logisch, dass er als Kohelet auftritt. Auf der anderen Seite ist seine Herzenshaltung gegenüber Gott gegen Ende seines Lebens schon ziemlich umstritten, bedingt durch seinen Reichtum, seine Macht und die vielen Frauen, die er sich genommen hatte. Das ist natürlich die Frage, was hat ein Mann mit so einem Background nun als Quintessenz des Lebens für die Leute damals und auch für uns heute anzubieten? Und wer Abschnitte aus Prediger schon etwas kennt, der weiß, dass die Quintessenz, wenn man es positiv ausdrücken will, eher ernüchternd ist. Es ist keine leichte Kost. Und bei seiner Betrachtung des Lebens stellt der Prediger als Fazit immer wieder genau den Satz in den Raum, bei dem der Club der toten Prediger trinken muss. Insgesamt 39 Mal heißt es, alles ist bedeutungslos. Und dann geht er so verschiedene Lebensentwürfe durch. Und ihr seht es mir nach, wenn ich nicht bei jedem Mal trinke. Sonst kriegt ihr das Ende nicht mit und ihr auch nicht. Viel Geld verdienen ist bedeutungslos. Nur für das Vergnügen leben ist bedeutungslos. Auch besonders weise werden wollen ist bedeutungslos. Ja, sogar gut und gerecht vor Gott leben wollen ist am Ende bedeutungslos. Alles ist vollkommen bedeutungslos. Das ist im Grunde das Lebensfazit. Und das klingt nach einem super Auftakt für eine solide Herbstdepression. Im Hebräischen steht für bedeutungslos das Wort Hebel. Und das bedeutet so viel wie Rauch oder Nebel. Und das ist wichtig festzuhalten. Rauch oder Nebel ist eben nicht einfach bedeutungslos oder nichtig, wie es in anderen Übersetzungen heißt, oder eitel, wie es hier vorne schon jemand gesagt hat. Es ist im Deutschen vielleicht nicht anders griffig zu formulieren, aber zwei Aspekte möchte ich von diesem Bild von Rauch und Nebel mal aufgreifen, die uns helfen zu verstehen, was der Kohelet mit dieser Aussage alles ist bedeutungslos eigentlich meint. Erstens, Rauch oder Nebel sind zwar real, aber nicht greifbar. Sie sind nachweisbar, sie haben eine Ursache, sie haben eine Wirkung, aber sobald du deine Hand nach ihnen ausstreckst, lassen sie sich nicht festhalten. Und das Zweite, Rauch oder Nebel können schön sein, sie können Formen annehmen, aber sie können einem auch die Sicht rauben und undurchsichtig sein, so dass man sich darin verliert. Und in diesem Bild von Rauch und Nebel hilft der Kohelet, das ganze menschliche Leben hier auf der Erde. Und der absolute Minimalanspruch dieses Buches an den Leser ist, sich mit dieser Perspektive auf das Leben zumindest mal auseinanderzusetzen. Warum jetzt dieser Bibelschulexkurs, bevor wir überhaupt den Predigtext gehört haben? Ich glaube, es ist wichtig, weil unser Text den letzten Abschnitt dieser Aussagen des Kohelets darstellt. Und wie wollen wir den Schluss von diesem ganzen Inhalt verstehen, wenn wir den Kontext nicht kennen? Und der Schluss klingt folgendermaßen. Und die Emma wird hinten dafür sorgen, dass ihr das mitlesen könnt, was ich vorlese. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhlen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich beläht und die Kaper aufbricht, wenn ein Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, hier der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und der Kohelet schließt seine Worte ab mit den uns mittlerweile bekannten Worten: Es ist alles Rauch und Nebel, nur Rauch und Nebel. Ich habe dieser Predigt den Titel Herbstgedanken gegeben. Einfach weil ich diesen Text, als ich ihn gelesen habe, sofort mit dem Herbst assoziiert habe. Alles wird kälter, trüber, dunkler und so weiter. Aber ich möchte ergänzen, ich mag den Herbst. Das ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Im Sommer ist es mir viel zu heiß, im Winter ist es mir viel zu kalt und im Frühjahr bin ich Allergiker. Herbst ist super. Aber manchmal fällt es vielleicht schwer, das Faszinierende an ihm zu sehen. Und ebenso wie bei dem Thema dieses Textes. Aber genau das wollen wir versuchen, jetzt mal zu entdecken. Noch ein Gedanke. Man kann ja den Eindruck bekommen, dass der Prediger im Grunde nur ein verbitterter Zyniker ist, der alles Schöne im Leben schlecht redet. Und vielleicht kennst du auch Leute, deren Fazit im Leben genauso aussieht. Am Ende geht sowieso alles in den Arsch. Und irgendwie klingt das jedoch ähnlich. Oder denk an Gott, solange du jung bist, später wird sowieso alles kacke. Aber das sagt der Prediger eben nicht. Zumindest nicht so. Ja, es geht hier um das Älterwerden. Es geht um den Tod und es geht um die Tragik, die damit verbunden ist. Aber ist euch aufgefallen, mit welchen Worten hier darüber gesprochen wird? Vielleicht hast du beim ersten Hören oder Lesen noch nicht mal geblickt, worum es eigentlich geht. Das wäre gar kein Wunder, weil jeder Gedanke wird hier liebevoll in eine Metapher gekleidet. Das wird fast ausschließlich in Bildern gesprochen. So wie das ganze Leben in das Bild von Rauch und Nebel gehüllt wird, so wird jetzt hier jeder Aspekt des Älterwerdens und Sterbens in Bildern beschrieben. Und auch wenn das herausfordernd ist, möchte ich mit dir diese Bilder mal genauer anschauen. Die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne, die finster werden. Könnten fast ein Ratespiel draus machen. Ich mache mal einen vor, das ist so das Musterbeispiel, und dann könnt ihr mal mitraten. Das beschreibt, dass im Alter selbst schöne Erlebnisse für einen selbst nicht mehr denselben Glanz haben, wie das früher mal der Fall war. Nächstes. Wenn die Wolken wiederkommen nach dem Regen, was könnte es bedeuten? Sehr gut. Genau. Es wird, die Probleme häufen sich und die problemlosen Zeiten dazwischen werden immer kürzer. Ihr merkt, in welche Richtung es geht. Sehr gut, Jenny. Die Hüter des Hauses fangen an zu zittern und die Starken krümmen sich. Was ist das? Wer fängt an zu zittern? Es könnte sich krümmen. Die Arme und Beine sind gemeint. Das nächste müsst ihr euch mal geben hier. Das ist stark hier. Müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Kommt jemand drauf? Ja, die Zahnärztin, ne? Ja, ist alles klar. Es ist überhaupt kein schöner Gedanke, dass einem die Zähne ausfallen. Ja, schon gar nicht zu einer Zeit, wo es die Dritten und Cookie Dent noch nicht gab. Aber was für ein krasses Bild, oder? So. Wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Ha? Die Augen, die Sehkraft lässt nach, das Gehör lässt nach, wird alles ein bisschen dumpfer. Genau. Das nächste ist ein bisschen schwieriger. Ich löse es vielleicht mal auf, sonst dauert das zu lange. Dass man sich erhebt, wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen, das beschreibt, dass man im Alter zwar schon sehr früh wach ist, aber man es ja nicht mehr genießen kann, weil man die Vögel eigentlich kaum noch hören kann. Nächstes Mal. Das ist kein Bild, das steht direkt da. Wenn man sich vor Höhlen fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, weil man vielleicht nicht mehr so sicher zu Fuß ist. Das nächste. Wenn der Mandelbaum blüht. Ich habe extra einen Mandelbaum gemacht, was könnte es sein? Also die Haare werden weiß, ne? Die Heuschrecke sich belädt, das ist einfach auch nur ein Bild dafür, dass man langsamer geht, wenn man irgendwas zu tragen hat oder man einfach mit seinem eigenen Körpergewicht schon zu tragen hat. Das nächste, und die Kaper aufbricht, das geht fast schon unter die Gürtellinie, weil damit ist die sexuelle Tätigkeit gemeint. Also muss man wissen, dass Kaper halt so ein Bild für, na, ihr habt's verstanden. Und schließlich ein klassischer Euphemismus, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Als Bild für den eigenen Tod und begleitet von den Klageleuten, die umhergehen auf der Gasse. Und das ist in der damaligen Zeit eine würdevolle Geste und eine Schande, wenn es ausblieb, dass über den Verstorbenen lauthals geweint und geklagt wird. Soweit erstmal. Hier mal eine ganz kurze Unterbrechung. Warum all diese Bilder? Warum macht er sich die Mühe, jeden kleinen Aspekt dieser deprimierenden Thematik in mehr oder weniger kreative Metaphern zu packen? So wie er es hier macht, macht das zumindest niemand, der etwas dramatisieren will oder der Angst verbreiten will. Jemand, der versucht, Bilder und Metaphern zu finden, möchte er was transportieren. Vielleicht auch etwas, von dem er weiß, dass der bloße Sachverhalt nicht attraktiv, nicht salonfähig oder schlichtweg abschreckend ist. Und das ist hier offensichtlich der Fall. Wer empfindet das Älterwerden schon als attraktiven Gedanken, insbesondere wenn man jung ist? Und dieser Text richtet sich ja explizit an junge Menschen, denn an sie geht die Anrede im ersten Vers. Und ich finde es im Grunde fatal, dass viele der modernen Bibelübersetzungen diese Bilder direkt interpretieren, so wie ich das gerade gemacht habe. Und quasi jede Metapher mit ihrer Bedeutung übersetzt wird. Und dabei gehen alle Bilder verloren. Und der Text klingt wie eine nüchterne Aufzählung der Begleiterscheinungen des Alterns. Und da bleibt nichts übrig, worüber man nachdenken kann, was einen zur genauen Betrachtung einlädt. Und doch genau ist das Anliegen des Predigers. Bitte schaut euch das mal genau an, was ich euch hier vor Augen führe. Ich habe es extra für euch in Bilder verpackt, damit ihr hinschaut. Lasst euch bitte darauf ein, denn es ist wichtig. Mit dem nächsten Bild kommen wir jetzt nämlich auf die Ziellinie des Abschnitts. Er spricht von einem silbernen Strick, der zerreißt. Und das ist die Verbindung zwischen dem Körper und der Seele, also die Verbindung zwischen unserem irdischen Bewusstsein, den Sinnesorganen und dem, was uns als Person, als Persönlichkeit ausmacht. Und dass die goldene Schale zerbricht, der Eimer an der Quelle zerschellt und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt, beschreibt die körperlichen Konsequenzen dieses Bruchs. Es bezieht sich auf das Einstellen der Hirn- und Nervenaktivitäten, den Blutkreislauf und natürlich auch der Atmung. Mit medizinischer Präzision und künstlerischem Feingefühl und geistigem Durchblick beschreibt er hier den Moment, in dem sich das vielleicht faszinierendste Mysterium des Lebens ereignet, nämlich der Tod. Vielleicht hast du das auch noch nie so betrachtet. Vielleicht denkst du doch, was ist das jetzt für ein Spinner? Was erzählt er hier da vorne? Vielleicht fällt es dir auch schwer, weil das ist ja ein Thema, was mit Trauer verbunden ist, vielleicht auch mit Angst. Etwas, was man einfach nicht gerne anschaut. Und darin jetzt ein Mysterium zu sehen, etwas Faszinierendes, etwas, was man angucken will, ich kann verstehen, wenn das überfordert. Ich hoffe sehr, dass ich das nicht tue. All die Bilder, die er gebraucht, den ganzen Weg des Älterwerdens zu beschreiben, haben hier tatsächlich nur dieses eine Ziel, dass wir unsere Augen jetzt nicht vor diesem Moment eben abwenden, der sonst vielleicht unter Trauer und Angst oder zumindest Unbehagen verschüttet geht, sondern wir sollen hinschauen. Und was dürfen wir dann erkennen, wenn wir diesen Blickwinkel einmal zulassen? Und die Antwort ist die allerletzte Konsequenz dieses Lebens. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es geschieht hier eine Trennung, dieser Bruch. Ja, und alles Vergängliche, alles Materielle, alles Irdische, kurzum, alles, was Rauch und Nebel ist, zerfällt in seine Bestandteile. Es hat sich schon die ganzen Verse zuvor abgezeichnet und ist so unausweichlich wie der Winter nach dem Herbst. Es scheint alles aus und vorbei zu sein, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen. Dann ist da dieses Wort Geist. Vielleicht kannst du damit gar nicht wirklich was anfangen, insbesondere weil das jetzt hier überhaupt nicht mehr bildlich ist, sondern einfach so beschrieben. Das ist einfach nur das Wort Geist, und dieser Geist will wieder zurück zu Gott, von dem er kommt. Und was bedeutet das und warum ist das so faszinierend? Zum einen, der Geist wird zwar nicht in einem Bild umschrieben, aber das ist auch überhaupt nicht nötig, denn das Wort für Geist ist im Hebräischen das Wort für Wind. Das ist das gleiche Wort, also in sich schon ein Bild. Und jetzt kannst du mal ganz kurz überlegen, welche Kraft auf der Erde in der Lage ist, Rauch und Nebel zu bewegen. Das, was sonst keiner festhalten kann, das, worüber keiner verfügen kann, wer kann das bewegen? Es ist der Wind. Und zum Zweiten, der Geist ist das einzige Lebendige, das übrig bleibt. Und sogar noch mehr, der Geist war die ganze Zeit hindurch das Einzige, das dem Rauch und dem Nebel Leben verliehen hat. Und deshalb ist er auch der Hoffnungsträger darauf, dass das Bild hier nicht zu Ende ist. Und zu allerletzt, genau dieses faszinierende Mysterium ist der Grund, warum dieser Text auch explizit an die Jungen adressiert ist, dass wir an Gott denken sollen, warum wir uns damit auseinandersetzen sollen. Zumindest mit der Aufforderung, uns mit dieser Dimension und dem Gott dahinter auseinanderzusetzen. Denn wenn alles auf dieser Welt Rauch und Nebel ist, ist unsere einzige Hoffnung, etwas darin zu bewegen, die Kraft des Windes, den Gott uns als Schöpfer einhaucht. Und dann endet dieser Text vom Kohelet. Und ich könnte jetzt einfach Amen sagen, vielleicht denkbar, aber ich möchte noch einen letzten Gedanken nachschicken. Das Buch Prediger reißt mit diesem Riss zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt bereits im Alten Testament ein Thema auf, das erst im Neuen Testament durch Jesus eine ungeahnte Dimension entfaltet. Der Prediger konnte noch nicht wissen, wie viel mehr Bedeutung dieser Riss dadurch bekommt, dass Jesus ihn eines Tages mal überwinden wird. Er hatte bestenfalls eine diffuse Hoffnung, dass die Geschichte des Menschen mit diesem Geist, der alles lebendig macht, nicht mit dem Tod endet. Und trotzdem, obwohl der Prediger das alles noch nicht wusste, der hatte noch keine Ahnung davon, war er in der Lage, in dem Älterwerden, dem Tod, dem Schwinden der Kräfte, dem Verblassen der Farben und dem Ausklingen des Lebens die Faszination eines Mysteriums zu entdecken. All das waren für ihn Hinweise auf das Leben, das durch all das hindurch strahlt, wieder neues Leben hervorbringt und sich niemals auslöschen lässt. Krasser Text, ne? Ganz schön philosophisch. Voll heftig. Wie soll man das nüchtern ertragen? Vielleicht ist dir das auch für alles viel zu hoch. Könnte ich sehr gut verstehen. Vielleicht ist dir das wirklich alles zu abstrakt und theoretisch. Aber vielleicht, wenn du in den kommenden Tagen die Zeit haben solltest, den Herbst in seinem Prozess ein bisschen zu beobachten und du vielleicht wehmütig an wärmere Tage denkst, dann nimm doch den Gedanken mit, dass hinter jedem fallenden Blatt und hinter jedem Nebelband und hinter jedem ausgehauchten Leben Gottes Geist steckt, der auch dein Leben beleben kann, über jeden Herbst und sogar den Tod hinaus. Amen.